Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Radio 1 Thema.
An diesem Sonntagmorgen passiert epochal. Der Krieg in der Ukraine seit Wochen ist dort wenig passiert, wenig gelaufen an allen Fronten. Und jetzt in den letzten zwei Tagen ist alles ganz anders. Bei mir am Telefon ist jetzt Kurt Peller. Er ist in diesem Jahr viele, viele Wochen in der Ukraine gewesen. Er ist gerade wieder auf dem Weg dorthin. Guten Morgen. Kurt, kann man sagen, das ist jetzt wirklich der grösste Wandel in diesem Konflikt seit ganz am Anfang?
Guten Morgen, ja, das ist sicher so. Es hat allerdings schon vor ein paar Wochen angefangen. Die Ukraine hat erstens mit den amerikanischen Raketen können sehr viel zerstören hinter der Front bei den Russen, Munitionsdepots, Kommandoposten und vor allem auch Brücken. Und das Zweite, was sie auch gemacht haben in den letzten paar Wochen, sie haben die Russen dazu verleitet, ihre Truppen aus dem Osten zu schwächen, abzuziehen und im Süden an die Front zu werfen, wo man seit Monaten eigentlich jetzt ukrainische Grossoffensiven erwartet.
Nicht nur, dass man sie erwartet hat, sondern sie haben selber gesagt, dass sie das machen werden. Kann man im Nachhinein sagen, das war eine Täuschung und die Russen sind auf das hineingehauen?
Ich glaube nicht, dass es eine Täuschung ist. Die Offensive ist im Gang und was ich höre, haben die Ukrainer schwere Verluste. Also dort sterben Leute. Die Offensive ist nicht, das ist nicht ein Fake.
Nein, schon, aber sie haben abgelenkt von dem, was sie eigentlich gross wollen machen.
Wir wissen nicht, ob sie das von Anfang an geplant haben. Vielleicht haben sie einfach gesehen und mit den amerikanischen Satellitenbildern, wo sie sicher praktisch täglich bekommen, haben sie gesehen, wo sind die schwachen Punkte bei den Russen. Und sie haben dann eben eigentlich dort, wo die Front nicht stark war, dort haben sie mit einem massiven Angriff, mit Panzer, mit allem, was sie hatten, inklusive Luftwaffen, haben sie zugeschlagen an einem Ort, wo es die Russen nicht erwartet haben. Und dass sie jetzt so schnell vorangekommen sind, hat eben damit zu tun, dass die Russen ihre guten Einheiten, also Luftlandetruppen, zum Teil vom Osten im Süden verlegt haben. Und dass dort, wo der erste Vorstoß gekommen ist, vor allem Einheiten aus den abhängigen Republiken Donetsk und Luhansk, also mehr oder weniger zwangsrekrutierte oder so halb zwangsrekrutierte alte Männer, die dort kämpfen müssen. Und die haben sie dort nach Kharkiv geschickt. Die sind schon seit Monaten sind die dort und die haben einfach keine Kampfkraft.
Eben, aber die Front ist ja überrannt worden und der grosse Stützpunkt Isium, wo ja die ganze Region irgendwie beherrscht hat, als Knotenpunkt für Strassen und auch für Eisenbahn, das ist mehr oder weniger kampflos gefallen und die Russen sind offenbar geflüchtet und haben schweres Material zurückgelassen. Was weißt du da genau?
Es ist noch nicht ganz klar, ob sie alle haben können flüchten. Es ist schon auch nicht mehr ein Rückzug, weil die wichtige Stadt Isium, das ist eine Bastion der Russen gewesen, da haben sie wochenlang drum gekämpft. Und die liegt zwischen zwei Flüssen, zwischen dem Donetsk-Fluss und dem Oskil-Fluss. Und wären sie geblieben und hätten gekämpft um die Stadt, wären sie eingeschlossen worden. Also das hat militärisch absolut Sinn gegeben, dass sie ihre Truppen zurückgezogen haben. Jetzt ist einfach die Frage, haben die das alle geschafft? Wie viel von ihrem Material haben sie zurückgelassen? Und vor allem jetzt sind ja die Ukrainer dabei nachzustossen. Also sie sind bereits östlich von dem Oskil-Fluss. Und das wird dazu führen, dass sie einen grossen Teil von der Front im Donbass, also da, wo die Russen im Juni noch die Ukraine schwerstens beschossen haben und echt in Bedrängnis gebracht haben, dass sie dort die Front werden wahrscheinlich auflösen können. Und doch, wenn das so weitergeht, wir können uns noch gar nicht vorstellen, was das alles bedeuten wird.
Gut, aber das heisst, die Flüsse sind ja so entscheidend, eben, die sind ja gross und breit, das sind nicht wie unsere Flüsse, das sind hunderte von Metern oder zwei Kilometer breit und offenbar die Ukrainer sind jetzt aufs Ostufer übergegangen. Wie haben die das geschafft?
Ja gut, es hat Brücken.
Sind die noch nicht alle zerstört?
Nein, die Russen haben die ja auch gebraucht und Also ich weiss im Detail, sie sind ja auch vom Süden hergekommen, also über den Donetzfluss. Die Flüsse sind nicht überall wahnsinnig breit. Gerade der Nord-Donetz, das ist ein Flüsschen an gewissen Ort. Aber der Ostkiel-Fluss, der ist ja auch gestaut. Östlich von Isium ist das ein ganz langer und breiter Stausee. Und dort kann man wirklich nicht einfach so drüber. Und es gibt ja auch Videos von russischen Schützenpanzern, die dann versuchen, über zu schwimmen. Das sind ja eigentlich Schwimmpanzer. Aber da haben sie wahrscheinlich viele Leute reingeladen und zum Teil sind die dann untergegangen. Also es ist ein militärisches Desaster für die Russen. In jedem Fall. Auch wenn sie es geschafft haben, jetzt einen grossen Teil von ihrer Truppe dort noch rechtzeitig aus dem Kessel rauszunehmen nach Osten.
Das heisst, die Ukrainer sind sowohl taktisch, aber jetzt eben auch strategisch den Russen massiv überlegen. Man hatte ja am Anfang so ein Szenario gehabt, wo man gesagt hat, in 3 Tagen sind sie in Kiew. Hat nicht funktioniert. Dann hat man gesagt, der Krieg kann noch Jahre dauern. Hat jetzt plötzlich auch eine andere Dimension bekommen. Jetzt plötzlich kann man sich überlegen, dass bis Ende Jahr oder bis der Winter einsetzt, massiv die Situation sich am Boden verändert. Was meinst du da dazu?
Also die Situation hat sich sicher verändert. Die Ukrainer haben jetzt eindeutig die Initiative. Aber der Krieg ist noch nicht entschieden. Und die Russen sind an der Front, jetzt im Osten, bei Kharkiv, sind sie einfach nicht eingegangen, sie haben keine guten Stellungen gehabt. Das ist im Süden, in Cherson, ganz anders. Und dort haben die Ukrainer grosse Probleme, die Stellungen zu überwinden. Also es ist nicht überall so, dass die Ukrainer jetzt massiv überlegen sind. Aber es könnte natürlich sein, dass jetzt bei den Russen die Moral in den Keller runtergeht, auch an der Südfront, und dass die vielleicht auch zusammenbricht. Aber das sind sehr viele vielleicht. Und ich bin einfach vorsichtig zu sagen, der Krieg ist bald zusammen. Weil die Russen werden das auch nicht so hinnehmen, also sie werden Reserven mobilisieren, wir wissen noch nicht, wie viel die haben, aber es ist jetzt mal eine Schlacht gewonnen für die Ukraine und die Schlacht ist immer noch im Gang, also das könnte sogar noch eine größere Niederlage werden für die Russen, aber der Krieg ist noch nicht entschieden.
Klar, aber jetzt, wenn man so hört, dass man sogar schon in der Nähe ist von der Stadt Donetsk, der Flughafen sei angegriffen worden oder vielleicht sogar schon im Besitz von der Ukraine, das wäre dann schon bedeutend, weil das würde dann zum Teil auch die Grenzen von 2014 möglicherweise in Gefahr bringen, aus russischer Sicht.
Ja, das ist richtig. Also mir staunt es ein bisschen, dass sie jetzt um den Flughafen kämpfen, weil das ist eine Frontlinie, die gibt es seit 8 Jahren und da sind beide Seiten extrem gut befestigt. Die Offensive jetzt im Osten, südöstlich von Kharkiv, gibt den Ukrainer unter Umständen die Möglichkeit, die alte Frontlinie aufzurollen von hinten, wenn es so weitergeht, und darum bin ich mir noch nicht so sicher, ob jetzt die Front bei Donetsk wirklich zusammenbricht. Das war natürlich spektakulär, weil das wäre dann wirklich Auflösungserscheinungen bei der russischen Armee und bei ihren Alliierten, also in den sogenannten Volksrepubliken. Das wäre eine Katastrophe. Also wenn die Front auch zusammenbricht, dann stehen wir vor einer absolut neuen Situation. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf der russischen Seite und in Moskau selber auch massive Auswirkungen wird haben.
Man sagt immer, für den Angriff braucht es auch viel Panzer und die Ukraine hat zu wenig Panzer und auch Schützenpanzer, um voranzugehen, weil Angreifen braucht einfach mehr Material und auch mehr Personal als Verteidigen. Und trotzdem haben sie das jetzt geschafft. Offenbar haben sie die Kraft und können eventuell sogar weiter vorangehen, ohne dass sie jetzt stillstehen müssen. Wie siehst du das? Was sagen deine Informationen von deinen Leuten aus der Ukraine?
Also auf den Bildern, die ich gesehen habe, hat man Kampfpanzer gesehen, T-72, die die Ukrainer von den Polen bekommen haben. Die Polen haben um die 300 Kampfpanzer geliefert aus ihren eigenen Beständen. Zudem sind mehrere hundert Schützenpanzer, gepanzerte Truppentransporter von westlichen Ländern geliefert worden. Zum Teil sowjetische Modelle, aber zum Teil auch westliche. Und mir hat erst gerade kürzlich ein guter Kontakt gesagt, also wir haben zu wenig Autos, wir haben zu wenig Pickups, aber mittlerweile haben wir genügend Schützenpanzer. Und das ist auch der Grund, warum die Ukrainer so schnell können vordringen, weil die sind mechanisiert, die können mit diesen Panzer und Schützenpanzer 100 Kilometer am Tag, je nachdem, zurücklegen. Und was eben der Unterschied ist zwischen der Ukraine und den Russen, also wenn die Russen kämpfen, dann sitzen Soldaten nicht ab im Gefecht, sondern kämpfen aus den Schützenpanzern raus. Und bei den Ukrainern ist es eben so, dass die wirklich rausgehen und dann mit ihren Panzerabwehrlenkwaffen auf die gegnerischen Panzer schießen. Das ist einfach auch eine andere Taktik, die offensichtlich der Russischen überlegen ist.
Offenbar hat sich jetzt die Situation massiv geändert. Was hörst du in Sachen Moral in der ukrainischen Bevölkerung? Man hat immer gehört, dass sie glauben daran, dass sie gewinnen können. Sie glauben sogar immer mehr daran, dass sie auch Krim zurückerobern können. Was hat das in den letzten Tagen jetzt ausgelöst, die Informationen, die dort sicher gierig aufgenommen worden sind?
Es ist eine gewaltige Erleichterung. Also nach dem Juni, wo im Donbass Granaten geregnet sind und die Ukrainer hohe Verluste gehabt haben wegen dem, ist das natürlich jetzt die grosse, grosse Erleichterung. Und die wenigsten Leute hätten erwartet, dass das jetzt so schnell geht. Also die Ukrainer haben absolut Oberwasser und natürlich überlegt man sich jetzt auch, kann man vielleicht den ganzen Donbass zurückerobern? Was ist jetzt im Süden? Also da müssen sie zuerst Kherson einnehmen, bevor sie die Krim könnten angreifen. Aber das ist jetzt alles so ein bisschen im Bereich des Möglichen. Und die Gefahr bei dieser ganzen Geschichte ist, dass sich die Ukrainer verzetteln, dass sie zu lange Nachschubwege haben, dass ihre Flanken verwundbar werden und dass bei russischen Gegenangriffen, die wahrscheinlich irgendwann einmal schon kommen werden, dass sie dann sich ein bisschen verzettelt haben und Rückschläge hinnehmen müssen. Das ist die grosse Gefahr jetzt.
Russland hat ja reagiert, wie man es kennt, nämlich mit Terrorangriffen auf eine Stadt wie Kharkiv. Das kommt von russischem Territorium her, von Belgrad. Ist denkbar, dass jetzt die Ukrainer jetzt auch direkt auf russisches Territorium gehen, entweder mit Artillerie oder sogar mit Personal, um das einzustellen?
Also sicher mit Artillerie und auch mit Kamikaze-Drohnen, das haben sie ja schon früher noch gemacht. Aber die amerikanischen HIMARS-Raketen dürfen sie für das nicht einsetzen, das haben die Amerikaner verboten. Aber sie haben natürlich schon auch andere Möglichkeiten, zurückzuschießen. Und in Belgorod hat es immer wieder Explosionen gegeben. Also Belgorod ist die Stadt, wo die Raketen von den Russen gestartet werden, um Kharkiv anzugreifen. Und ich denke nicht, dass sich das massiv wird ändern, weil die Distanzen sind einfach zu kurz. Das ist 30 Kilometer von Kharkiv bis zur russischen Grenze. Und da gibt es immer genügend Waffen, um Kharkiv unter Feuer zu nehmen. Also ich glaube, das wird erst enden, wenn der ganze Krieg endet.
Du gehst jetzt wieder in die Ukraine, wieder als Journalist, wirst berichten. Das ist gefährlich, auch für Journalisten, die sich vor allem eben dann auch in die Nähe von der Front begeben. Das hast ja du erlebt. Ich glaube, deinem Übersetzer, der dich begleitet hat, dem ist Schlimmes widerfahren geworden.
Jawohl, der ist auf eine Mine getreten und zwei von seinen Begleitern haben auch ein Bein verloren. Also das ist jetzt noch vor dieser Offensive passiert, aber auch im Osten, im Donbass, bei Bakhmut. Und das ist natürlich etwas fast Alltägliches in diesen Weizenfeldern, in diesen Sonnenblumenfeldern und überall hat es ein bisschen Minen. Und das sind halt die Kriegsopfer, das ist eine schreckliche Geschichte. Also ich versuche dem irgendwie zu helfen, aber wahrscheinlich muss man den Fuß amputieren.
Also da musst auch du aufpassen. Du gehst ja als Journalist. Andererseits hast du, glaube ich, auch eine humanitäre Aktion, die du weiterführen willst, weil du das Elend dort siehst. Wie kannst du die beiden Sachen zusammenbringen, als Journalist neutral zu berichten, so wie wir es jetzt auch gemerkt haben in dem Interview, wo du da versuchst, wirklich ganz objektiv über das zu berichten und deine humanitären Aktionen. Wie bringst du das zusammen?
Naja, also so ganz neutral ist man natürlich in so einem Krieg nicht. Aber ich bring's unter einen Hut, weil wenn ich etwas Humanitäres mache und die Ukrainer das sehen, dann sind sie auch bereit, mir zu helfen. Also erstens schützt das mein Leben und meine Gesundheit. Und zweitens, es ist ja in der Ukraine ganz viel verboten für Journalisten. Also es gibt tausende Bewilligungen, eine riesige Bürokratie. Und mit dem kann man eigentlich dafür sorgen, dass ein Journalist in gewisse Regionen gar nicht rein kann. Und wenn man natürlich jetzt Hilfe bringt, also in diesem Fall jetzt ein Geländeauto für den verwundeten
Transport. Und was hast du dort drin? Was bringst du jetzt in dieser Phase mit? Was brauchen die am meisten?
Also sie brauchen vor allem das Auto. In diesem Auto haben 2 bis 3 Verwundete Platz. Und es geht eigentlich nur um die paar Kilometer durchs Gelände, von der Front bis zur Strasse, wo ein Ambulant wartet. Das brauchen sie dringend. Und sie brauchen es auch, um Leichen zu evakuieren. Das ist ein riesiges Problem. Also das klingt ein bisschen seltsam, aber es ist so. Und wenn ich denen so ein Auto bringe, werden sie mich natürlich auch in die Zone reinbringen, egal ob ich eine Bewilligung habe oder nicht. Weil das sind dann quasi persönliche Freunde und die, Das ist eine Gegenleistung, die ich natürlich dann gern machen für mich und den Kameramann. Und von dem her habe ich eben auch journalistisch etwas von dem, weil ich so einfach in Zonen reinkomme, wo ich sonst nicht reinkomme. Das ist ein riesen Vorteil, den ich habe gegenüber anderen Journalisten.
Finde ich toll, finde ich wunderbar und wünsche dir viel Glück und pass gut auf. Soweit der Kurt Belda, der uns über die aktuelle, absolut überraschende Situation jetzt an der Front in der Ukraine berichtet hat.
Radio 1 Thema. Jederzeit zum Nachhören als Podcast auf radio1.ch.
Und jetzt dann ein grosser Themenwechsel. Nach dem 11. rede ich mit dem Christian Jungen, er ist Chef vom Zürich Filmfestival im Rahmen vom Doppelpunkt.
Radio 1 ist Ihre Newsender. Wenn Sie wichtige Informationen oder Hinweise haben, rufen Sie uns an auf 044 208 1111 oder schreiben Sie uns auf redaktion@radio1.ch.